Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese die Epistel für diesen drittletzten Sonntag des Kirchenjahres im Brief des Apostels Paulus an die Römer im 8. Kapitel. Das ist gleichzeitig der Predigttext. Der Apostel schreibt: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende des Kirchenjahres werden unsere Gedanken durch die Lesungen und Texte der Heiligen Schrift auf unsere Endlichkeit, Vergänglichkeit, auf unsere Sterblichkeit gerichtet. Für Sie, liebe Schwestern, und die Gemeinschaft der Brüder in anderer, aber doch auch sehr ähnlicher Weise, ist das verbunden mit einem ganz besonderen Abschied in dieser Woche. Und als ich diese Epistel für diesen Sonntag gelesen habe, hatte ich natürlich sofort im Ohr diese Abschiedsworte, die Schwester Damiana in diesem kleinen Videoclip, der für die TOS produziert wurde, gesprochen hat. Und in diesen Worten bezog sie sich ausdrücklich auf diese Epistel. Es ist ja eine ganz merkwürdige Koinzidenz, wie der lebendige Gott auch unsere Gedanken und unseren Leib stärkt durch sein Wort und wir sozusagen im Nachdenken auch über unsere Lebenswege immer wieder zu bestimmten Worten hin zurückkehren. Und das ist ja ein solches Wort, dass unser Menschsein in diesem merkwürdigen Zwischenraum zwischen Todesverfallenheit und Schmerzen auf der einen Seite und unserer Bestimmung zur Herrlichkeit und zur Anteilhabe am ewigen Leben des dreieinigen Gottes, das ist ja so der Zwischenstand, in dem wir leben, dass also unser Leben auf solche Worte hin immer wieder zurückgewiesen wird und sie unserem Leib und unserer Seele Nahrung sind und wir uns daran ausrichten und aufrichten können. Und so hat Schwester Damiana das wohl ganz besonders auf ihrer letzten Lebensstrecke auch erlebt, dass ein solches Wort in sie hineingesprochen hat. Sie steht jetzt so vor ihren Augen in der Schwesterngemeinschaft natürlich in ganz besonderer Weise. Aber das ist ja, ihr Weg ist ja auch ein Spiegel für unseren Weg. Und sie ihrerseits hat ihren Weg im Weg Jesu gespiegelt. Jesu Weg, mein Weg. Und in jedem Abschied nehmen, in jedem schmerzhaften Zerbrechen und Sterben erkennen wir ein Stück von uns selbst und wissen, ahnen, dass wir diesen Weg auch werden gehen müssen, in der Gestalt, wie Gott ihn uns auferlegt. Und wer weiß wie. Dem einen in einem kurzen, schmerzlosen, plötzlichen Tod, dem anderen vielleicht in einer langen, schmerzhaften Agonie. Und dann werden wir unser Kreuz tragen müssen, nämlich das, was Gott uns auferlegt. und müssen uns von dem nähren, Speise und Trank in dem finden, was Gott uns sozusagen für diese Zwischenzeit mitgegeben hat. Und das ist sein Wort, das Wegzehrung ist und uns kräftigt und aufrichtet. Ist das ein schweres Thema? Meine Frau und ich, wir fuhren heute morgens über die Taunushöhen unter einem drückenden, bleiernen Himmel. Es war alles grau, das war so richtig November. Gestern war noch ein ganz wunderbarer Sonntag. Ich weiß nicht, ob hier auch. Und ich habe so die letzten Sommerblumen gestern aus den Töpfen rausgeholt. Da standen noch die Geranien vor der Haustür. Und jetzt habe ich so die Kräutlein gestern eingepflanzt, die man dann für November und den Winter einpflanzt. Aber heute war richtig November und abschiedlich gestimmt. Mich berührt das auch emotional immer sehr im Älterwerden, auch mehr als früher, dass so dieser Herbst eben auch diese Zeit ist, wo mir das auch nahe kommt. Und da passte das heute natürlich auch sehr gut rein, meine Gedanken, und ich schätze auch mal Ihre Gedanken über Abschied und Aufbruch. Lasst uns noch einmal eine biblische Perspektive darauf einnehmen, und ich vermute, dass ich jetzt Gedanken noch mal zusammenfassen werde, die Sie in vielerlei Hinsicht in den letzten Wochen auch selbst hatten und die ich vielleicht noch mal ausdrücken kann. Das wird alles nichts Neues sein, aber doch etwas, was Gott uns immer wieder hinlegt, damit wir es bedenken und für unser eigenes Leben uns daran auch ausrichten. Sollen wir darüber staunen, dass wir leiden müssen und dass uns das Älterwerden und die Krankheiten, die damit kommen, und das Zerbrechen unseres Leibes, sollen wir darüber staunen, dass das wehtut und dass das unsere Bestimmung auch ist? Es gibt Gestalten des Christseins, die sagen, dieses Leiden ist eigentlich sowas wie ein Irrtum. Und wir sind zur Freude auch in diesem Leben bestimmt, wir sind für Erfolg bestimmt, Wohlstand bestimmt. Ich will das nicht karikieren, und da ist auch viel dran. Aber ich denke, sozusagen der Ernst dieses Lebens im Leib deutet in eine andere Richtung. Ich staune nicht darüber, dass wir in dieses Zerbrechen unseres eigenen Lebens hineingehen und dass das wehtut. Interessant ist, dass die Frage, warum kann Gott das zulassen, dass das für die Christen, für die ersten Christen keine Frage war. Also das, was wir in der Ideengeschichte so mit der Theodizee-Frage bezeichnen. Warum lässt Gott das Leiden zu? Das ist ja erstmal eine abstrakte Frage, und die rückt uns auf den Leib, wenn wir Leiden sehen, wenn wir ein Kind leiden sehen, unschuldiges Leiden, aber auch an uns selbst. Und wenn wir Menschen sehen, die in unverdienter Weise Schweres tragen müssen, dann ist die Frage da, warum lässt Gott das zu? Wenn die Frage theoretisch wird, wird sie zur Theodizee-Frage, eine allgemeine und abstrakte Frage, warum lässt Gott das Leiden zu? Und die Philosophen und Theologen aller Zeiten haben versucht, darauf Antworten zu geben von der Vernunft her. Und dann kommt man schnell an den Punkt, dass man meint, wir müssten Gott rechtfertigen durch Mittel unserer Vernunft. So ein großer Gelehrter, übrigens auch großer lutherischer Christenmensch wie der Philosoph Leibniz, der hat eine Theodizee geschrieben und hat die These aufgestellt, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Und das hat er gemacht, um Gott zu verteidigen gegen seine Ankläger. Also ein rationales Projekt, ein Vernunftprojekt, um Gott zu rechtfertigen. Ist natürlich eine groteske Verkehrung unserer menschlichen Situation. Nicht wir müssen Gott rechtfertigen, sondern der Mensch ist in der Position, dass wir gerechtfertigt müssen, weil wir nämlich gefragt werden, was hast du aus deinem Leben im Ganzen gemacht und wie kannst du im Gericht Gottes bestehen? Und Rechtfertigung heißt, ich kann überhaupt nur bestehen mit allen Brüchen, mit aller Schuld, mit allem Dunklen meines Lebens, wenn Jesus dieses Leben für sich übernimmt und dieses Leben mit am Kreuz trägt und durch sein Blut, durch sein Zerbrechen mich reinigt, uns reinigt, damit wir Anteil haben können an seinem Leben. Ihr spürt, das ist eine vollkommen andere Fragestellung. Müssen wir Gott rechtfertigen oder rechtfertigt Gott uns? Also deswegen kann man sagen, dass die biblischen Zeugen der Christenheit und übrigens auch so in den ersten Jahrhunderten der Christenheit diese Frage überhaupt nicht gestellt haben, warum müssen wir leiden, sondern ihnen war vollkommen klar, in einer dem Tod verfallenen Welt haben wir durch unser Menschsein Anteil an dieser Todesverfallenheit. Wir haben den todverfallenen Leib, den wir tragen, und durch eigene Schuld haben wir Anteil am menschlichen Geschick, am Geschick der ganzen menschlichen Natur. Und deswegen ist dieses Leiden eigentlich der Normalfall, weil wir uns auch nicht in diesem vergehenden Leben so einrichten sollen, dass wir dem Irrtum unterliegen sollten, wir könnten in dieser Leibgestalt in die Ewigkeit hineingehen. Dieser Leib und dieses Leben ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Und dieser Übergang vom alten zum neuen Menschen, das ist ein Übergang, der ganz ausgesprochen schmerzhaft ist. Wir merken das an vielen inneren Schmerzen, wenn Gott uns formt und an uns arbeitet, uns verändert, dass sozusagen, wo er unsere Gestalt formt unter seinem Zugriff, da ist das so, dass das wehtut auch und wir nur auch durch Schmerzen reifen. Das gilt für den inneren Menschen und es gilt in genau der gleichen Form für den äußeren Menschen, für die Leibgestalt. Da merken wir das, wenn wir jeden Morgen in den Spiegel gucken und eine Runzel mehr entdecken und ein Zipperlein mehr dann empfinden, wenn der Rücken schmerzt und manches andere. So werden wir nicht in die Ewigkeit hineingehen. Und alle Schmerzen sind eine Erinnerung daran, dass wir aus dieser vergänglichen Leibgestalt in die ewige Gestalt der Herrlichkeit und der Freude Gottes eintreten sollen und dazu bestimmt sind. 1. Korinther 15 können wir dazu lesen, dass wir einen geistlichen Leib, ein Soma Pneumatikon, empfangen. Dieser großartige Satz hier, er ist in der Lutherbibel eigentlich nicht ganz korrekt übersetzt und Schwester Damiana hat ihn eigentlich in diesem kleinen Video sozusagen in seiner korrekten deutschen Übersetzung wiedergegeben. Paulus sagt hier, und das ist jetzt die Luther-Übersetzung, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wenn wir das mal wörtlich übersetzen, die Leiden des jetzigen Zeitpunkts, da steht das griechische Wort Kairos und das meint nie eine Zeitstrecke, sondern es meint einen Zeitpunkt. Die Leiden dieses jetzigen Zeitpunkts sind nicht wert des kommenden Glanzes, der für uns enthüllt werden soll. Die Leiden des jetzigen Zeitpunkts sind nicht wert des kommenden Glanzes, Herrlichkeit übersetze ich mit Glanz, des kommenden Glanzes, der für uns, ganz interessant, nicht an uns, sondern für uns offenbart oder enthüllt werden soll. Dieses an diesem Wert sein, das finde ich ist ein sehr interessanter und aufschlussreicher Ausdruck. Wenn wir hier die Übersetzung haben, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen, das ist ein anderer Sinn. Ich finde, die Leiden haben großes Gewicht für den, der sie trägt, weil sie einen niederdrücken, klein machen. Der Wert ist nochmal was anderes. Das ist die Frage des Tausches. Was kann ich wogegen eintauschen? Was ist konvertibel, würden wir jetzt in der Sprache der Währung sagen. Du hast auf der einen Seite das Leiden und hast auf der anderen Seite die Herrlichkeit Gottes, zu der wir bestimmt sind. Diese Herrlichkeit ist im Leiden unter Schmerzen verhüllt. Wer Zahnschmerzen hat, der kennt nur noch den Zahnschmerz. Und es gibt andere Schmerzen. Ich selbst habe so welche in meinem Leben noch nicht erleiden müssen, habe mir aber von Schmerzpatienten das erzählen lassen, dass es Schmerzen gibt, die alles andere zerstören, weil sie die Aufmerksamkeit so fokussieren, dass es nichts anderes neben diesem Schmerz gibt. Deswegen hat das schon Sinn zu sagen, der Schmerz hat Gewicht, er drückt dich nämlich nieder und raubt dir den Sinn für alles andere. Und deswegen ist dieses Wort Gottes ein Augenöffner. Es hält sozusagen beides und sagt, wenn du tauschen müsstest, dann ist das andere so unendlich viel größer, nämlich die Herrlichkeit Gottes, zu der du bestimmt bist. Und das, was du jetzt erduldest, erleidest und sei es noch so schlimm, ist immer noch im Tausch, im Vergleich zu dem anderen, etwas so viel Kleineres. Es macht also deutlicher diesen Vergleich auf. Und das, finde ich, ist in der Luther-Übersetzung, das stimmt, das ist existenziell richtig. Es ist ein großes Gewicht, was mit dem Schmerz auf uns lastet. Aber wenn man sozusagen einen Schritt zurückgehen könnte und die Rechnung Gottes aufmachen könnte, dann würde man sehen, das andere ist unendlich viel größer. Und deswegen ist dieses Abschiednehmen vom Leben und dieses Zerbrechen, und ich selbst habe viele Menschen auch im Sterben begleitet in meinem Pastorendienst. Ich habe Sterbeprozesse gesehen, wo ich derjenige, der daneben saß und versucht hat zu stärken, wo ich gestärkt wurde. Weil ich gemerkt habe, es ist eine so große Kraft in diesem Prozess des Abschiednehmens. Das Stichwort: Gott verherrlicht sich darin. Das heißt ja, der Lichtglanz Gottes zeigt sich an dieser Stelle ganz besonders. Und das ist etwas sehr Paradoxes. Mit den Augen der Welt betrachtet, ist es etwas ganz Niedriges und der Mensch wird zu einem Stück Fleisch und zu einem wimmernden, zuckenden Elend. Aber in der Rechnung Gottes ist es so, dass er sich daran zeigt und dass es etwas Großes ist. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand heroisch den Schmerzen standhält oder mit frommen Sprüchen dann sterben kann. Es ist ein viel tieferes Geheimnis, wo Gott sich zeigt und wo plötzlich derjenige, der am Sterbebett sitzt, getröstet wird, weil plötzlich ein Durchbruch dieses Lichtes Gottes darin ist. Und ich habe für mich oft das so empfunden, dass diese Leibgestalt, in 2. Korinther 5 wird das ja verglichen mit einem Mantel, der über uns gebreitet ist. Paulus sagt, er hat Sehnsucht, dass dieser Mantel abgeworfen wird und das wirkliche Leben darunter zum Vorschein kommt, dass dieser Mantel immer dünner wird, der Mantel der Leibgestalt, immer durchsichtiger, immer transparenter und dass dann, wenn es ein guter, gelingender, von Gott geleiteter Sterbeprozess ist, dass da etwas dann durchleuchtet durch diesen dunklen Mantel. Ich muss immer denken an einen meiner Mitbrüder aus der Michaelsbruderschaft, der inzwischen auch schon viele Jahrzehnte tot ist. Er war Pfarrer in Duisburg gewesen, eine ganz prägende Gestalt für unseren Konvent, der über viele Jahre an Prostatakrebs gelitten hat, der so immer gut behandelt werden konnte. Dieser Krebs war da, hat sich aber nicht gemeldet. Und auch wir Brüder hatten uns daran gewöhnt, der Bruder Kurt, der lebt damit und kann damit sehr alt werden. Aber er wurde nicht sehr alt und er sagt an einem Tag uns Brüdern: Brüder, jetzt ist es soweit, es gibt ein Rezidiv und die Ärzte machen mir nicht viel Hoffnung, ich möchte mich von euch verabschieden. Und er war ein kleiner, blasser Mann immer gewesen. Er war dann so blass und so klein und so zerbrechlich, dass man meinte, dass er, wenn man das Licht ausgemacht hätte, dass er im Dunkeln geleuchtet hat. Also das war, er ist sozusagen in diesem Moment durchsichtig geworden. Es wird mir unvergesslich bleiben als Eindruck eines Menschen, der in gelingender Weise sein Leben in die Hand Gottes legt. Und er sagte uns zum Abschied diesen großen Liedvers von Gerhard Ter Stegen. Viele von euch werden den kennen. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Er sagte dann, liebe Brüder, das habe ich mein Leben lang gepredigt. Und wie sollte ich jetzt nicht dran glauben, wo ich selbst gehe? Das war das letzte Mal, wo wir ihn alle zusammen gesehen haben. Und wenige Wochen später war er dann tot. Das ging unheimlich schnell. Das war so etwas, wo wir mit unserem menschlichen Anteil mit einem großen Schmerz auf ihn geschaut haben. Es hat uns sehr, sehr weh getan. Aber der göttliche Anteil in uns war gestärkt und ermutigt und hat Gott darüber gelobt, weil es uns gezeigt hat, wie realisiert Gott die Bestimmung mit einem Menschen, den er liebt und den er an sein Herz ziehen will. Und das ist dieses merkwürdige, dieses merkwürdige Zwischensein. Unser Bibeltext hier in Römer 8 drückt das in einem merkwürdigen Wort aus, in Vers 19. Luther übersetzt hier, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das ängstliche Harren. Im Griechischen steht da das Wort apokaradokia. Und das ist ein Wort, das gibt es nur in der christlichen Literatur der Antike. Und von dieser Bibelstelle aus kann man es bei einigen, man nennt sie ja die Kirchenväter, es gab auch Kirchenmütter, aber die Kirchenväter, die dann Griechisch geschrieben haben, so bis ins 4. Jahrhundert hinein. In der profanen Literatur der Antike gibt es das nicht bei den weltlichen Schriftstellern. Es ist ein christliches Sonderwort. Und wenn man sich das mal ein bisschen näher anguckt, das ängstliche Harren ist so ein Versuch, das zu umschreiben, was die Lebenshaltung der Christen war. Ich würde sagen, sowas wie gespannte Erwartung. Also die Angst schwingt da eigentlich nicht mit drin. Sowas wie Gottesfurcht, das ist ja was anderes als Angst. Sich eingeborgen zu wissen in der Hand des unendlich Größeren, vor dem ich Windhauch bin, Grashalm, aber der mich trotzdem wertschätzt. So, das ist Gottesfurcht, das schwingt darin mit. Es ist gespannte Erwartung, was wird Gott tun? Und eine Grundhaltung dessen, dass ich eben nicht zu Hause bin in dieser Welt, dass noch etwas kommt. Ihr kennt das Buch von Fritz Rienecker, das Schönste kommt noch. Schönes Buch, so ist ein bisschen, finde ich, zu eingängig. Ne? Sag mal, dieser Anteil des Schmerzhaften, des Brüchigen, der ist in diesem Wort noch mal deutlicher drin. Apokaradokia. Die gespannte Erwartung, die gespannte und schmerzhafte Erwartung der Kreatur, also unserer kreatürlichen, geschöpflichen Seite, aber mit uns auch dieser ganzen vergänglichen Schöpfung von den Blättern, die fallen, über die Tiere, die sterben und geschlachtet werden, alles das, was an Schmerz diese ganze Schöpfung durchdringt, das ist alles Hinweis darauf, dass diese vergehende Welt letztlich nicht alles ist. Das tut weh, aber wir müssen sagen, wie gut, dass es so ist. Wie gut, dass es so ist, oder? Wie gut, dass Gott uns diese Unruhe ins Herz gegeben hat, dass wir in dieser vergehenden Welt nicht zu Hause sind. Es tut weh, aber es ist gut für uns. Und darin muss sich das Herz trösten. Wir sind als Kinder Gottes bestimmt zur Ewigkeit, nicht in dieser kleinen vergänglichen Gestalt unseres runzligen Lebens. Davon sollen wir frei werden. Und sich daran festklammern zu wollen, das wäre Narzissmus. So wie wir sind, dürfen wir nicht bleiben. Wir dürfen kommen, wie wir sind, so sagen wir das als evangelistisches Wort. Aber wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wir sind in Veränderung und Gott will uns formen. Das gilt für unser Sein in der gefallenen Schöpfung, deren Anteil wir sind. Und Paulus sagt hier auch an unserer Stelle, betrachtet das wie einen Geburtsprozess. Die Schmerzen der Kreatur sind wie die Wehen einer Frau, die gebären soll. Und in einer merkwürdigen Paradoxie des Bildes sind wir die, die geboren werden sollen und gleichzeitig die, die mit aller Kreatur in Wehen selbst liegen. Das ist ein merkwürdig verschobenes Bild. Auf Hoffnung hin, sagt der Apostel, dann ist alles das. Das heißt, wir sehen noch nicht, wir spüren und schmecken vieles von dem, was Gott uns gibt, als Vorgeschmack. Wenn wir gleich an den Tisch des Herrn treten werden, dann ist das ein Vorgeschmack auf unseren Platz in dem ewigen Gottesreich, wo wir mit vielen sein werden, die kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, um mit ihm zu Tisch zu sitzen, zu liegen und Anteil zu haben an diesem Fest des dreieinigen Gottes. Aber es sind alles Vorabschattungen, sind Zeichen. Und das macht die Hoffnung letztlich aus. Ein letzter Abschnitt meiner Predigt. Dieses ganze große Kapitel Römer 8 ist eine große Preisrede auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wo ist der Ort, der Vermittlung, wo das Alte, was immer noch große Macht hat über uns, weil es mit unserer Leibgestalt verknüpft ist, überführt wird in das Neue, was kommen soll, wovon wir Vorgeschmack haben und Vorzeichen haben. Paulus sagt, der Heilige Geist, der in euch wohnt, Anteil von Gott selbst, der im Zentrum eures Lebens als Kraft und Person der Erneuerung wirkt, das ist Heiliger Geist. Der ist das Angeld, interessantes Bild einmal mehr, er ist sozusagen die Anzahlung. Wenn man dem mal ein bisschen nachgeht, in dem großen griechischen Wörterbuch von Walter Bauer, in dem die Theologen immer nachblättern, was die griechischen Worte bedeuten, ganz schön dieses griechische Wort Arabon, sagt der Vater Bauer, es ist die Anzahlung, die einen Teil der Gesamtzahlung vorwegnimmt und so den Rechtsanspruch bestätigt. Durch die Anzahlung wird der Vertrag in Kraft gesetzt. Das ist ein Wort aus der Geschäftssprache. Also Paulus war ja als Zeltmacher auch Geschäftsmann und hat gekauft und verkauft und der wusste das. Und ist das nicht ein interessantes Bild, dass Gott mit uns einen Vertrag macht? An dieser Stelle im Epheserbrief heißt es, der Schuldschein ist zerrissen. Das ist aus der gleichen Rechtssphäre das Bild. Also es ist ein Vertragsschrift. Dieser Vertrag ist zerrissen. Der ist in Kraft und er wird in Kraft gesetzt dadurch, dass Gott uns seinen Geist gibt. Und das ist die rechtlich verpflichtende Anzahlung, dass wir Anteil am Ganzen oder dass wir in das Ganze eingehen werden und jetzt schon den Anteil des Heiligen Geistes haben, als Angeld, Arabon, Erstlingsgabe steht an anderer Stelle. Das ist eine Sprache aus der Opferterminologie des Alten Bundes. Gott hat sich rechtsverbindlich uns gegenüber erklärt, ich gebe jetzt in dein Herz den Heiligen Geist, in dem du spüren und schmecken darfst, wie es sein wird, wenn du in Ewigkeit bei mir sein wirst. Und das ist so verbindlich wie ein Vertrag, den wir mit diesem obersten Vertragsherrn des ganzen Kosmos geschlossen haben. So verbindlich ist es. Und so legt Gott sich fest uns gegenüber. Wir können diesen Heiligen Geist betrüben und vertreiben aus unserem Herzen durch eigene Schuld, aber es ist eine Grenzmöglichkeit. Eigentlich steht diese Verbindlichkeit von Gottes Seite sowieso und wir sind dazu berufen, darin zu leben. Nur einige wenige Bibelworte nochmal, die uns diese Dimensionen nochmal aufziehen und das ist euch allen ganz bekannt, was damit verbunden ist, aber vielleicht spricht es nochmal in unsere Situation jetzt rein. Ne? Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein Wort, das für mich unmittelbar in diesen Zusammenhang mit hineingehört. Heiliger Geist heißt Freude und Friede. Und auch das spürt man in einem solchen Prozess des Zerbrechens, in einem Abschied, in einem Sterben, dass plötzlich übernatürlicher Friede und in allem Schmerz große Freude da ist. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Sterben heißt auch Einübung ins Freiwerden. Unter allen Schmerzen gehen wir ein, treten wir ein in die große Freiheit, zu der Gott uns bestimmt hat und die er in Jesus für uns erworben hat. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt auch, du wirst frei loszulassen von dem, was dich bindet, was dich drängt, was du meinst, noch erfüllen zu müssen, Pflichten. Das wird alles sehr klein und du darfst dich ganz fokussieren auf diesen Weg, den Gott jetzt mit dir geht. So in diesem letzten Video von Schwester Damiana, was ich gesehen habe, meine ich, hat man auch etwas wirklich davon gespürt. Einerseits noch die Lasten dieser Zeit zu tragen, was sie dort weitergegeben hat, was ihr so auf dem Herzen liegt, auch an Not in unserer Zeit, wo wir Verantwortung übernehmen sollen. Aber doch auch dieses andere, dass diese Not gegenüber dem Großen, der großen Berufung Gottes in die richtige Relation gesetzt wird. Die Sorge darf nicht über uns herrschen. Wir sind geschaffen zur Freiheit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und das Letzte noch aus dem Johannesevangelium, wo Jesus uns das verspricht: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dass wir mitten im Schmerz im Heiligen Geist diesen Tröster haben, im eigenen Zerbrechen und jetzt für euch natürlich als Gemeinschaft sehr, sehr wichtig, diesem Geist des Trostes Raum zu geben. Der Trost, der Tröster im Johannesevangelium ist der Paraklet, Parakletos, das griechische Wort. Wenn wir es wörtlich übersetzen, heißt das der, der gut zuredet, der gute Worte, der bei uns ist und gute Worte für uns hat, die ermutigen, stärken, weiterhelfen. Das ist der Tröster. Diesem Geist gebt Raum unter euch. Wir sollen ihm Raum miteinander geben, im inneren Menschen, aber auch in unserer Gemeinschaft, damit wir uns an die Stimme und den Geschmack des Geistes Gottes gewöhnen, der uns ausrichtet auf diese Ewigkeit, zu der wir bestimmt sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.